Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Hallöchen, schön, dass du da bist heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. Ich habe euch etwas, eine frohe Kunde zu verkündigen. Aber wisst ihr was, diese frohe Kunde, eine echter Knaller, sage ich euch, das werde ich nachher in der Vollversammlung sagen, okay? Zu der ihr alle herzlich eingeladen seid. Also ich lade euch herzlich ein, an der Vollversammlung teilzunehmen und da werdet ihr einen echten Knaller hören, okay? Deswegen wäre es super, wenn ihr alle dabei seid. Das ist diese Vollversammlung, die zweimal im Jahr stattfinden. Die sind existenziell für unser Gemeindeleben. Genau, das ist ganz wichtig für uns als Freikirche, diese Vollversammlungen zu haben. Und nach einem wunderbaren Mittagessen dürft ihr alle daran teilnehmen. Aber ich habe noch eine zweite frohe Kunde und die ist, dass wir heute einsteigen in eine neue Predigtreihe von Höhen und Tiefen des Lebens, fünf inspirierende Persönlichkeiten der Bibel. An fünf Sonntagen beschäftigen wir uns mit einer Person aus der Bibel, Altes, Neues Testament, auch vielleicht eine oder andere Person, die du vielleicht noch nicht kennst, die eher so am Rande der Geschichte steht. Und das machen wir an fünf Sonntagen, schauen wir uns eine Person der Bibel an. Und das machen wir erstens, weil wir die Bibel richtig gut finden. Die Bibel ist für uns das Wort Gottes. Jesus, Gott selbst, der Heilige Geist, spricht zu uns durch die Bibel. Und die Bibel berichtet von unglaublich vielen tollen Menschen und auch gefallenen Menschen. Und wir lieben die Bibel und wollen uns inspirieren lassen und die Bibel entdecken. Aber von Höhen und Tiefen des Lebens, also sind wir mal ehrlich zu uns selber, wir alle haben ja Höhenflüge und so richtig tiefe Abstürze, oder? Kennen wir? Kennt jeder von uns, gell? Niemand von uns ist so der Adler, der immer über allem fliegt, so. Und selbst ein Adler muss manchmal auf den Boden kommen oder kriegt die Federn gestutzt oder wie auch immer. Und darum geht diese Predigtreihe. Wir wollen von echten Menschen aus der Bibel lernen, wie das so funktioniert, durch die Höhen und die Tiefen unseres Lebens zu gehen. Darum geht es in dieser Predigtreihe. Und heute geht es um König David. Ihr hattet vorhin diese wunderschöne Wortwolke schon erstellt. Da standen ja super coole Sachen dabei. Habe ich schon gemerkt, der ein oder andere ist schon Profi hier. Kennt sich schon ein bisschen aus mit der Geschichte von David. Aber ich hoffe heute, dass du nochmal so richtig was Neues lernst und uns die Geschichte von König David aus dem Alten Testament nochmal so neu anrührt und berührt. Wer war König David? König David war ein König zur Zeit des Alten Testaments, einer der bekanntesten Persönlichkeiten. Vorhin so Davids Stern oder Jesus war ja auch ein Nachkomme von David und so. Es ist schon eine bekannte Person. Der hat regiert um die 1000 vor Christus, kann man sich immer gut merken, um die 1000 vor Christus hat er regiert und war der zweite König in Israel, also da, wo noch der Galiläa und Judäa quasi, wo das Nordreich und das Südreich noch vereint waren, da war David König um 1000 vor Christus. Ja? Das ist, kann man sich immer gut merken. Und da wird jetzt so ein bisschen was Spannendes berichtet über König David aus dem Neuen Testament, nämlich, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war. Ja? Das ist ganz wichtig. Das ist irgendwie so eine Info, die sticht raus. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir schauen uns mal so einen Text aus dem Neuen Testament an, ja, was so quasi 1000 Jahre später über David geschrieben wird. Von da an baten sie um einen König. Also die Israeliten, die waren königlos und sie baten um einen König. Und Gott gab ihnen den ersten König von Israel, nämlich Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin für 40 Jahre. Und als Gott Saul verworfen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen. Also mal übersetzt, der gefällt mir so richtig gut. Das ist so richtig mein Herz und Davids Herz, das war so, das ist so in einem Takt geschlagen, das war so Bombe-Typ, ne? Der soll meinen ganzen Willen tun. So, das soll er machen. Also, was erfahren wir aus diesem Text? Zwei Eigenschaften. David war ein Mann nach Gottes Herzen und er sollte Gottes Willen tun. Und jetzt habe ich zwei Fragen zu Beginn an dich. Zwei wichtige Fragen. Du darfst erst eintippen in dein Handy oder in eure Notizblöcke, die ich überall sehe. Oder schreib es irgendwie dir gedanklich auf. Was muss man tun, um ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden? Überleg mal kurz. Was sind die Kriterien, dass Gott das über dich schreiben würde? Dass du ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes bist. Und die zweite Frage, musst du jetzt mal für dich im Hinterkopf behalten. Wenn du bei Gott einen Wunsch frei hättest, gibt ja so mal die Witze, die hat man sich so als Kind erzählt, kommt irgendwie eine Fee zu irgendwem und sagt, hey, du hast einen Wunsch frei und du auch. Und dann irgendwie, dann gibt es da immer irgendeine Pointe. So, aber wenn Gott zu dir kommen würde und sagt, du hast einen Wunsch frei, ich fülle dir jeden Wunsch, was würdest du sagen? Was würdest du sagen? Das musst du jetzt mal in deinem Hinterkopf behalten, diese beiden Fragen. Und wir gucken uns jetzt was ein bisschen an von der Geschichte von König David, okay? Kannst auch eine eigene Bibel ausschlagen, wenn du sie dabei hast, oder auf dem Smartphone. Es war ja so, Saul war König und Gott hat irgendwann gesagt, dieser Saul, der tickt wirklich nicht so, wie ich ticke, ein neuer König muss her. Und er schickt den Propheten Samuel zu einer Familie, eine Provinz quasi, und sagt dem Samuel, gibt er eine Info, einer von den Söhnen aus dieser Familie, der wird der neue König von Israel sein. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da passiert ist. Als Isai und seine Söhne eintrafen, also bei Samuel, da zu Hause, bei Isai und Samuel ist dahin, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Das muss er sein, der Eliab. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Geht's weiter? Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und er stellte ihn Samuel vor, doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes ließ Isai Shammah vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Das ist irgendwie so die Brautschau sozusagen, gell? Und Samuel guckt sich die Söhne an und ständig, nee. Aber warum kommen die überhaupt auf den Gedanken? So, ne, warum Eliab, Abinadab, Shammah, warum war das so irgendwie so naheliegend, warum die? Wir haben es eben so ein bisschen gelesen. Ja, das waren so eigentlich die Typen, von denen man sagen würde, das ist ein König. Sah gut aus, groß und kräftig, ne, irgendwie so, vielleicht so die Gewinnertypen. Kennt ihr so Gewinnertypen, gell? So die Karrieretypen, die Gewinnertypen, das waren so Gewinnertypen und da war irgendwie, eigentlich müssten die doch der nächste König sein. Aber Gott sagt nein, warum? Weil Samuel nicht ihren Charakter gesehen hat. Später stellt sich heraus, Eliab ist eigentlich sehr kritiksüchtig, ein sehr negativer Mensch und sah auf seine jüngeren Brüder hinab. Keiner dieser Ausstellungsstücke wird es. Und dann lesen wir weiter. Sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortet Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen, wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. Ich weiß nicht, wer von euch wurde als Kind schon mal beim Einkaufen vergessen? Ja? Oder wenigstens irgendwie so, dass irgendwann so die Durchsage kam, oh, der kleine Tim möchte gerne an der Infothek abgeholt werden. So, wer kennt das von euch? Oder wer hat schon mal seine Kinder vergessen? Wir können ja auch mal so fragen. Will sich keiner melden, schon klar, ne? Aber so stell dir das Gefühl vor, du gehst mit deinen Eltern zum Ikea, wirst beim Smallland abgegeben und deine Eltern fahren ohne dich nach Hause. Ja. Scheiß Gefühl, gell? Also so, das Gefühl ungefähr war das so was so das Leben von David bestimmt hat. Ich bin so das kleine Anhängsel und ich werde so ein bisschen sowieso vergessen. Meine Eltern gehen ohne mich nach Hause. Also der Auserwählte ist nicht mal im Raum. Und da gibt es einen Vater, der die anderen Söhne mehr wertschätzt als den jüngsten Sohn. Auch irgendwie so heftig. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn, Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte auch wieder nach Rama zurück. Was wissen wir jetzt aus dem, was wir gelesen haben über das Leben von David? Ruft mal rein. Was wissen wir jetzt über das Leben von David? Ruft mal rein, was so? Stimmung zu Hause könnte ein bisschen angespannt sein. Was noch? Jung? Er ist schön! Rote Haare, Mensch! Er sieht super gut aus. Ja, was noch? Jüngster von 8 Söhnen. Jetzt Frage an dich. Sind das Gründe, jemanden zum König zu machen? Nee, oder? Da sah doch Saul war auch, wurde auch berichtet. Es war so ein Mann von Bär, so ein Bär von Mann, so ein gut aussehender Kerl. Ja, aber es steht noch was vorher. In Vers 7, habe ich euch mal kurz vorenthalten, steht noch was anderes. Und zwar, der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht, also über seine Brüder. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr, aber sieht das Herz. Also was David von all seinen Brüdern unterschieden hat, ist, dass irgendwas in seinem Herzen, in seinem tiefsten Sein seiner Seele, anders war als bei seinen Brüdern. Und das hat Gott gesehen. Gott, der das Herz ansieht und sagt, deswegen möchte ich, dass David König wird. Also David war eigentlich jemand, David war niemand. Verstehst du? David war ein Niemand, der von niemandem beachtet wurde. Aber Gott macht diesen Niemanden zu einem Jemanden. Gott erwählt sich einen Niemand und macht aus ihm einen Jemand. Und vielleicht geht's dir auch mal, dass du so denkst, wer bin ich eigentlich? Wenn ich so morgens in den Spiegel schaue, zur Arbeit gehe und denkst dir vielleicht so, was mache ich eigentlich für einen Unterschied in dieser Welt? Also ob es mich jetzt gibt oder ist oder nicht geben würde, es wäre doch eigentlich ganz egal. Oder du guckst auf deinen Insta-Account und siehst nur so die 65 Follower, denkst dir so, oh, irgendwie blöd gelaufen, da war ich auch nicht so erfolgreich, so ich performe nicht so wie andere, das sind so die Gewinnertypen und ich bleibe so immer so ein bisschen auf der Strecke. Mein Chef bevorzugt andere mehr als mich. Ich sehe noch nicht mal so gut aus wie meine Nachbarn, ich arme Kirchenmaus. Wer interessiert sich für mich? Kennst du so Gedanken? Oder so das Gefühl? Ich glaube, wenn wir tief in unser Herz schauen, kennen wir das alle. Und Gott erwählt sich aber so jemanden, einen Niemand, und macht aus ihm einen Jemand. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Wie geht die Geschichte weiter? David wird so in der Provinz, so Ignogiti, zum König gesalbt. Saul hatte einen bösen Geist mittlerweile bekommen. Er hat immer wieder Wutausbrüche. Gott will ihn nicht mehr als König haben. Und Saul sitzt da so in seinem Tempel und kriegt immer wieder Wutausbrüche. Und Gott sagt hier, dann kommt irgendein Mitarbeiter von Saul, kommt zu König Saul und sagt, schau mal hier, ich habe da gehört, da gibt es so einen Hirtenjungen, so einen kleinen, gut aussehenden, rothaarigen Schopf. Und der kann richtig gut Harfe spielen. Und schau mal, so König Saul, wird das dich nicht beruhigen, wenn man so immer, dass wenn du der böse Geist über dich kommt oder du einen Wutausbruch bekommst, Harfe spielt. Wäre das nicht gut? Kennen wir, ne? Wenn wir manchmal richtig auf 180 drehen und dann hören wir uns irgendwie so ein schönes Lied an von Britney Spears oder sowas, gell? Oder irgendwas anderes und dann kommen wir direkt runter oder werden noch aggressiver. So, also David kommt so an Sauls Hof als Musiker, um Saul zu dienen. Und das ist jetzt irgendwie so eine interessante Situation, weil David dient dem Mann, von dem er weiß, dass er ihn eines Tages ersetzen wird. Ja, das ist interessant. David weiß, diesen Mann werde ich eines Tages ersetzen. Und er dient ihm trotzdem. Er dient ihm trotzdem. Er wartet, bis Gott das tut, oder? Und das ist doch was. Gott sieht das Herz an, oder? Das ist was Gott gesehen hat. Das ist ja mal echte Demut irgendwie auch und echte Geduld. Er dient diesem Saul, obwohl er weiß, der hat echt nicht so viel drauf. Ja, und dann überlegt man sich so irgendwie, der Saul, der liegt irgendwie so zuckend, hat wieder einen Anfall auf seiner Liege und dann sitzt der kleine David da und spielt seine Harfe. Ja, das war so ein bisschen das Bild. Wir schauen uns ein kurzes Video an, um das mal so zusammenzufassen, um das nochmal so ein bisschen anders zu sehen, wie sich das Gesamte, wie das sich so alles abgespielt haben könnte.
Junger Mann, wie ist dein Name?
David, Herr. Mein Name ist David.
Weil Saul seine Männer zufriedenstellen wollte, hatte er Gott erzürnt. Und Gott wies den Propheten Samuel an, einen neuen König zu finden.
Ich salbe dich, David von Bethlehem, als nächsten König von Israel. Du wirst König, sobald Saul tot ist.
Vater, was ist los? Sag mir, was los ist.
Nichts ist los.
Es war ein großer Sieg.
Ich brauche Ruhe. Das ist alles. Schlaf. Schlaf.
Gott, verzeih deinem Diener.
Zur rechten Zeit wurde David Diener an Sauls Hof. Ein König in Wartestellung.
Und die große Frage ist, was hat ihn qualifiziert? Was hat ihn qualifiziert, als Gott Davids Herz angeschaut hat? Ich habe euch mal so ein bisschen so eine Karrierepyramide mitgebracht. Wenn wir uns das mal so anschauen, David, was wir gesehen haben, war ein treuer Hirtenjunge. Der lief nicht weg, ne? Wenn der böse Bär kam und der Wolf kam. Er war mutig und zuverlässig. David, der hat irgendwie, der hatte was so, ne? Dann, er war auch ein begnadeter Künstler. Also er hat so die Top 10 Charts der Bibel geschrieben, die bis heute abgedruckt und neu vertont werden. Also so bei 150 Psalmen in der Bibel, da hat David so um die 70 davon geschrieben. Also der war schon richtig gut drauf so. Er war ein loyaler Diener. Er hat nie rebelliert, auch wenn er echt einen schlechten Leiter hatte, König Saul. Er hat ihm gedient. Er war sehr loyal. Er war ein erfolgreicher Feldherr, also was wir später so lesen. Der hat echt die großen Schlachten hat der entschieden. Saul war immer wieder neidisch auf ihn, der sah nicht nur gut aus, der konnte nicht nur Musik machen, der konnte auch noch kämpfen, ja, also echt Wahnsinn, gell? Er war am Schluss ein mächtiger König, nie vorher oder nachher waren Könige so mächtig wie David, und bis heute wünschen sich manche, dass wieder so jemand Mächtiges auftritt und sowas. Wow, oder? Das ist doch Wahnsinn. Sind das nicht alles Sachen, die Gott gesehen hat? Und gesagt hat, boah, so ein Mann, ne? Den will ich an der Spitze. Den will ich an der Spitze. So einen mächtigen Kerl. Ich sag euch, wenn das jetzt so wäre, ne? Wenn man das bräuchte, um einen Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu werden, glaubt, dann würden heute ganz schön viel deprimiert nach Hause gehen. Oder? Wir Männer, wir würden so denken, oh, wer bin ich? Wer ich schon, ne? Frauen würden sich vielleicht denken, Mensch, wieso habe ich nicht so einen abbekommen? Oder so? Wir würden alle ganz schön deprimiert nach Hause gehen, wenn das so wäre. Aber lass uns mal genau hinschauen, bevor wir alle in Minderwertigkeitsgefühlen versinken. Was war David denn noch? David war auch ein Ehebrecher. Gibt diese Geschichte, eine wunderschöne Frau badet auf dem Dach, wie man halt zu Hause badet, nackig. David, bisschen entfernt in seinem Palast, guckt rüber aufs Dach, sieht diese wunderschöne Frau. Und was macht er? Habe ich nicht gesehen, interessiert mich nicht. Nee. Er lässt diese Frau als König zu sich nach Hause holen. Also irgendwie ein krasser Machtmissbrauch, und schläft mit dieser Frau. Und diese Frau war verheiratet. David auch. David war ein Ehebrecher. Dann, er war nicht nur ein Ehebrecher, er war auch noch ein Mörder. Denn was er macht, er schläft nicht nur mit dieser wunderschönen Frau, sondern er lässt auch noch ihren Mann umbringen. Ja? Ihr Mann war eigentlich ein Freund von ihm, ein Feldherr. Und David verfügt, dass dieser Mann an vorderster Stelle in der Front kämpfen soll, da, wo man auf jeden Fall stirbt. Und David befiehlt das. Also ich hab mir heute Morgen noch gedacht, dass ich die Predigt so im Kopf durch bin. Hätte er ihn wenigstens selbst umgebracht, gell? Aber es ist ja ein Auftragsmord. So, also irgendwie, also ja, tiefer kann man fast nicht fallen, aber es geht noch. David war nicht nur ein Ehebrecher, Mörder, David war auch ein Lügner. Er hat viele Menschen, Kinder und Frauen und Männer umbringen lassen, um eine Lüge zu vertuschen. Könnt ihr nachlesen, so, das ist diese ganze Geschichte, als David in der Stadt Ziklag gewohnt hat. Da hat David einige Menschen umbringen lassen, um seine Lüge zu vertuschen. Aber noch schlimmer, David war nicht nur ein Ehebrecher, Mörder, Lügner, er war auch noch ein Götzendiener, ein Götzenanbeter. Er hat mal so ein Teraphim, eine hölzerne Holzstatue versteckt, damit niemand anderer das finden kann. Was ist das erste Gebot der 10 Gebote in der Bibel? Was ist das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, David hat mal so einen Götzen versteckt und jetzt denkt man sich, was? Was? Und so ein Mensch, 1000 Jahre später, steht im Neuen Testament über ihn, der war ein Mann nach Gottes Herzen. Wie kann das denn sein? Also man muss jetzt mal sagen, also seine guten Taten, all das, das kann es ja nicht gewesen sein, oder? Also ich muss ja sogar sagen, wenn ich das angucke, kann ich ja sogar sagen, der ist ja gar nicht besser als ich. Der ist ja gar nicht besser als ich drauf. Hä? Oder? Also so ein Auftragsmord, das habe ich noch nicht geschafft. Nee, habe ich noch nicht geschafft. So alles zusammen, also David, er war auch nicht gehorsamer als andere. War nicht. Er war nicht gehorsamer als andere. Wir lesen sogar, dass er absichtlich Dinge falsch gemacht hat. Hat nur nicht mal nur so irgendwie so aus Versehen Dinge falsch gemacht. David hat absichtlich gegen Gottes Gebote verstoßen. Geht das? Kann man das absichtlich machen? Hm? Er erlebte auch nicht mehr Wunder als andere anderen, weil war so im Alten Testament eher so Elia, so der Wundertyp. Er war auch nicht erfolgreicher als andere. Gab nämlich noch einen, zum Beispiel Josua. Der war so der erfolgreichere Feldherr. Also zusammengefasst, der Typ hatte mehr Dreck am Stecken als wir alle. Und egal, wie du über dich selber denkst, David war schlimmer. Ja, David war schlimmer. Also Gott hat anscheinend eine ganz andere Perspektive auf unser Leben. Und ob du ein Mann oder Frau nach dem Herzen Gottes bist, ob Gott Gefallen an dir hat, hängt offensichtlich nicht mit unserem Versagen zusammen. Kann das sein? Kann das sein? Ob du ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes bist, hat nichts mit deinen Fehlern, deinem Versagen und deiner Sünde zu tun. Aber was ist es dann? Wenn es auf das alles nicht ankommt, was war es dann? Das erste war, und jetzt müssen wir gut zuhören und unser Leben checken. David hatte Sehnsucht nach Gott. David war ein Mann, der wirklich Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott hatte. Ja, und zwar nicht nur, wenn es schlecht läuft. Also ich sage ja immer, wenn das Flugzeug in Turbulenzen kommt, dann betet auf einmal jeder. Dann fangen alle an zu beten, zu Maria, Buddha und was weiß ich. Ja, dann fangen alle an zu beten. Aber David, der hatte Sehnsucht nach Gott, auch wenn es gut lief in seinem Leben. Er hatte Sehnsucht, als er erfolgreich war. Es gibt so eine Geschichte, da soll die Bundeslade nach Jerusalem überführt werden. Die Bundeslade war in einer anderen Stadt, in so einem Zelt, und sie sollte überführt werden nach Jerusalem. Und jetzt macht David was, er zieht mit einem Festtross, zieht er los, um diese Bundeslade zu holen. Und dann machen sie was? Sie haben die Bundeslade geladen, alle sechs Schritte bleiben sie stehen und worshipen Gott. Und fangen an, Lobpreislieder zu singen, so wie wir das eben gemacht haben. Alle sechs Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halleluja, Jesus, du bist so wunderbar. Danke, dass wir die Bundeslade haben. Toll, danke Gott, was du für ein Gott bist, was du für uns gemacht hast. Alle sechs Schritte. Wenn ich das machen würde in meinem Alltag, ich würde ganz schön entschleunigen, oder? Warum hat David das gemacht? Gab ein Gebot im Alten Testament, nämlich du sollst 6 Tage arbeiten, am 7. Tag ruhen. Und David sagt, Davids Herzenseinstellung war, nee, nicht nur am jeden 6., 7. Tag, an jedem 6. Schritt mache ich eine Pause und lobe Gott. Das war seine Herzenseinstellung. Schon genial, oder? Schon genial. Das war David seine Herzenseinstellung. Er hatte Sehnsucht nach Gott. David hatte auch so ein bisschen so eine, ich nenne das mal so eine All-In-Mentalität. Ich habe dich am Anfang gefragt, wenn du einen Wunsch frei hättest bei Gott, was würdest du dir wünschen? Wir wissen, was David sich gewünscht hätte. Er betet es nämlich im Psalm 27, Vers 4. Um eines habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will.
Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie freundlich der Herr ist und still nachdenken in seinem Tempel. Ey Gott, ich habe einen Wunsch frei. Was würde ich mir wünschen? David sagt, alles, was ich will. Er ist nicht der Jaguar, ist nicht das Haus, ist nicht die 3,5 Kinder, ist nicht die hübsche Frau, es ist nicht meine Karriere. Es gibt eine Sache, die steht über allem anderen. Es gibt eine Sache, die ist wichtiger für mich als alles andere, Gott. Und das ist es, bei dir zu sein. Das ist es, bei dir zu sein. In deiner Gegenwart. Da, wo es am schönsten ist für meine Seele. Da, wo ich wirklich durchatme. Das ist mir das Wichtigste. Und wenn das heißt, still nachzudenken in deiner Wohnung über dich, das ist alles, was ich will. Ist das die Sehnsucht deines Herzens? Bist du bereit, all in zu gehen? So wie David. Weil David, das war Davids Herz. Bei allem Scheiß, den er gemacht hat, bei allem Versagen, das war sein Herz. Wow. David war auch so einer, der konnte aus Niederlagen lernen. Er hat Lerneffekte aus Niederlagen mitgenommen. Unser Reflex ist ja, wenn wir was Blödes tun, was ist unser erster Reflex? Sagt's? Ich gucke die Studenten an, warum? Was ist unser erster Reflex, wenn wir Blödsinn machen? Was ist unser erster Reflex? Wir verstecken. Und David hat das auch versucht und dann kommt dieser Nathan zu ihm und konfrontiert ihn mit seiner Sünde. Und David weiß, ich muss aufhören zu verstecken, ich darf nicht mehr vor Gott wegrennen, ich muss zu ihm hinrennen vor Gott, ich muss zu Gott hinrennen, das muss sein, ich muss zu Gott kommen, ich muss meinen Schmodder und die schlechten Gedanken, den alles Blödsinn in meinem Leben, ich muss es abladen vor Gott, ich muss den Dreck meines Lebens, ich muss es zu Gott, ich habe keine Chance, ich kann nicht so weitermachen, ja, also als er da mit Bathseba und so Ehebruch, da ist so ein wunderschöner Psalm von König David überliefert, Psalm 51. Und wenn ihr den lest, dann spürt ihr raus, wie der auf einmal Buße getan hat. Als er gemerkt hat, ich muss jetzt dazulernen, das geht jetzt nicht so weiter. Ja? Und dann betet er sowas wie, oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und all meine Sünde ist alle Zeit vor dir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Ja, und dann mal noch weiter. Aber dann betet er irgendwann, gib mir wieder Freude an deinem Heil. Gib mir wieder Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Ey, spürt ihr das? Der Psalm, das war jetzt nur ein Teil von dem Psalm. David gesagt, Gott, ich verstecke nichts mehr. Und es geht mir richtig, richtig mies. Ich leide unter meinem Versagen. Ich bitte um Vergebung. Und warum kommt David zu Gott? Warum? Weil er weiß, wie Gott. Er vertraut, er kann vertrauen und sagen, Gott, du bist doch auch der, von dem gesagt wird, dass du gnädig bist über Generationen weg und vergibst und vergibst. Du bist doch dieser Gott, von dem ich in der Tora gelesen habe, der das über sich sagt. Und ich vertraue jetzt darauf. Aber dann gib mir auch wieder Freude an deinem Heil. Manche Menschen, die bleiben da ja so stehen in ihrer Verzweiflung und in ihrem Frust und ihrem Ärger über sich selber. Und dann ist das immer so eine Schleife, dass man versagt. Und dann traut man sich nicht zu Gott zu kommen. Dann tut man es und dann versagt man wieder. Und dann versteht man, ist immer in diesem Teufelskreislauf. Und David sagt, ich will da ausbrechen. Gib mir wieder Freude an deinem Heil. Gib mir wieder Freude an deinem Heil. David nimmt diesen Lerneffekt mit. Und das hat ihn unterschieden zu König Saul. Er rennt mit seinem Versagen zu Gott und nicht vor Gott weg. Er ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes aufgrund seiner Reaktion, nicht aufgrund seiner Perfektion. Okay? David war ein Mensch nach dem Herzen Gottes aufgrund seiner Reaktion und nicht seiner Perfektion. Er war brutal ehrlich mit Gott. Brutal ehrlich. Er kannte, das nächste, David kannte Gott. Woher kannte David Gott? David kannte Gott von den vielen, vielen Jahren, als er der kleine Hirte war auf der Schafsweide. Da hat er Gott kennengelernt, in der Stille. Da hat er Lieder geschrieben. Da hat er musiziert. Wo hat er Lobpreis gemacht? Ja, er hat gesungen und das hat er geliebt. Das war, Teil seiner DNA in dieser Zeit, wo keiner auf ihn geschaut hat, wo er sich wirklich vorgekommen ist, ich versage, ich bin so niemand, niemand guckt auf mich. In der Zeit hat er Gott kennengelernt. In der Stille. Und als dann die Herausforderung seines Lebens kam, der große Goliath, ja, da kannte David Gott. Weil was hat David dem Goliath in die Fresse gesagt? Mein Freund, du lachst, du weißt nicht, wen du verlachst. Warum konnte David das sagen? Weil David Gott kannte. Und das ist was, und das sage ich auch als Pastor, wenn Menschen anfangen, erst Gott kennenzulernen, wenn die Kacke am Dampfen ist, das ist schwierig. Es ist viel, viel angenehmer, gesünder und wertvoller, Gott zu kennen, bevor die Schwierigkeiten kommen. Sich auszurüsten auf dieser Weide, auf dieser grünen Weide, in der Stille mit Gott, in der Beziehung 1:1, da rüste ich mich aus. Da lerne ich Gott kennen und kann mit ihm dann durch die Schwierigkeiten meines Lebens. David kannte Gott. Wir haben gelesen im Neuen Testament, dass David Gottes Willen getan hat oder tun sollte. Jetzt haben wir eben gelesen, das hat er eigentlich nicht getan. Aber David hatte den aufrichtigen Herzenswunsch, Gott zu gefallen und ihm zu gehorchen. Das war sein Herzenswunsch. Ja, das war sein Herzenswunsch. Und oft erlebe ich das, dass wenn Leute zu mir kommen und leiden unter ihrem Versagen, und ganz ehrlich, das tun wir alle. Niemand ist perfekt. Also, und erst recht, wenn wir uns irgendwie mit der Bibel vergleichen, das hört ja nie auf. Wenn wir uns den Spiegel ehrlich vorenthalten, ja, da können wir ja nur deprimiert sein. So. Und manche zweifeln dann an sich selber, ganz massiv. Und das, was ich vielen immer sage, ja, weißt du was? Aber dieser Zweifel alleine, dieser Wunsch alleine, dieser Wille alleine, sich mal dem Spiegel vorzuhalten, ja, das sagt doch schon viel mehr über dein Herz aus, als das, was du manchmal am Schluss wirklich packst in aller Schwachheit. Aber David hatte sein Herz am richtigen Fleck. Er wollte, und das ist das, was Gott gesehen hat. Gott wollte, da ist einem jemand, der hat das Herz am richtigen Fleck, der will. David hatte auch einen gesunden Umgang mit Rückschlägen und Verletzungen. Wir sehen das so, wenn wir seine Lieder anschauen, gell? Er wurde oft verletzt. Also wenn jemand wirklich sagen konnte in seinem Leben, ey, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, ich mache Schluss mit meinem Glaubensleben. Also ich habe so viele Verletzungen erlebt. Gott, alles gut, nimm's dich persönlich, aber ciao. Wenn das jemand sagen durfte, dann war es König David. Was der erlebt hat an Verrat und an Niederträchtigkeit, das ist heftig. Aber wie er damit umgegangen ist, er hat es gelernt, brutal ehrlich mit Gott zu sein und diesen ganzen Müll seines Lebens immer wieder zu Gott zu bringen. Und ich fand das herrlich, wir haben das gar nicht abgesprochen. Die Lena hat eben Psalm 139 vorgelesen. Psalm 139, und der fängt ja so wunderbar an, gell? Gott, du siehst mich, ob ich liege oder stehe, du durchdringst mich, alle meine Gedanken und so. Und immer, egal wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht, du bist immer bei mir. Ey, das beten wir alle gerne, oder? Come on. Oder? Das beten wir. Also Psalm 139, so, wenn ich das in meiner alten Bibel aufschlage, so, dass alles gelb markiert, bis es auf einmal dann so ein Teil anfängt, wo man sich so denkt, oh, ich hasse alle, die dich hassen. Gott, kannst du nicht bitte die Ungläubigen zerstören und töten? So, ne? Ja, so heißt es ja in dem Psalm. Ja. Ich habe den Psalm schon öfter gehört in Gottesdiensten, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand den ganz vorgibt. Ja. Aber das war David, das sind so die Rachepsalmen, das ist offiziell zählt 139 zu den Rachepsalmen. Also das sind so diese Psalmen, wo man merkt, ey, David, der konnte nicht nur irgendwie das Schöne aussprechen, der konnte wirklich der war einfach ehrlich, der hat alles zu Gott gebracht. Ja? Und ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, Menschen, die auch schon lange so unterwegs sind mit Jesus, die haben so einen Knoten in der Zunge. Jesus, alles gut und so. Ja, aber so mal laut in den Wald gehen und mal sagen, boah Gott, ey, letzte Woche, ey, meine Kollegin, ganz ehrlich, könnt ihr den Hals umdrehen, wie heiß der Kaffee war, keine Ahnung, ja, so, ja, das trauen wir uns nicht, ne, und das führt dann oft dazu, so, dass wir so, ja, Zeug in uns reinfressen, und David, der konnte ehrlich beten, und mit Blick aufs Neue Testament wissen wir, dass Jesus der ist, der nicht nur für meinen Scheiß im Kreuz gestorben ist, sondern für die Schuld aller Menschen. Und Gott sagt, die Rache ist mein, aber trotzdem darf ich das ja ausbeten, was ich mir manchmal denke. Weil bei Gott ist es besser aufgehoben als bei mir selbst und auch manchmal besser aufgehoben als bei meinem Ehepartner oder bei meinem WG-Kollegen. Ja. Das konnte David ehrlich beten. David wusste, es ist viel anstrengender, nicht zu machen, als das zu machen, als zu Gott hinzurennen. Es ist viel anstrengender, nicht zu machen. Vielleicht denkst du jetzt, also so diese 6 Sachen, ich habe dich am Anfang gefragt, was sind die Kriterien, um ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein? Wenn ich das Leben von David anschaue, dann kann ich so das entdecken. Wie sieht das bei dir aus? Entdeckst du da was wieder? Ist da was, wo du sagst, boah, ja, da kann ich relaten? Oder das ist es irgendwie was, das möchte ich irgendwie noch so lernen, so Gott kennen, das ist irgendwie kenne ich Gott. Ich weiß gar nicht, wie er reagieren würde, wenn ich mit dem Rotz meines Lebens zu ihm hinrede. Oder wie er reagieren würde, wenn ich ihm sage, wie enttäuscht ich von meinem Ehepaar. Ich weiß das gar nicht. Dann ist vielleicht so die Zeit in der Stille, Gott kennenzulernen, ihn zu erforschen, die Bibel zu lesen. Ich lade dich ein, du kannst heute mit diesen 6 Punkten anfangen. Du kannst heute damit anfangen. Es gibt nie eine bessere Zeit, um zum Kreuz zu rennen und ehrlich mit Jesus zu reden als heute. Es wird nie einen besseren Tag geben, es wird nie eine bessere Zeit geben als heute für dich. Es wird nie eine bessere Zeit geben, als heute anzufangen, Gott wirklich kennenzulernen. Mein Gottesbild zu korrigieren. Es ist heute die Zeit, laut zu beten, ehrlich zu sein und sein Herz erforschen zu lassen. Vielleicht ist heute auch die Zeit, mal so all in zu gehen und zu sagen, Gott, bis jetzt habe ich ganz viel zurückgehalten. Habe immer so die Handbremse angezogen im Leben mit dir, aber heute gehe ich all in. Heute sage ich, du alleine, du bist mein Glück. Dich liebe ich, du bist mein Heil. Mir ist nichts wichtig, wie du in meinem Leben. Und das ist ein Ringen. Das ist ein Ring, das ist ein Kampf. Das sind Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und das finde ich bei Davids Leben so ansprechend. Der hat das nicht einfach runtergerattert, der hat das durchrungen. Der hat das gelernt in den Höhenflügen und in den Tiefen seines Lebens. Weil er nicht losgelassen hat an Gott. Und wir haben gesehen, Gott hat auch niemals losgelassen an David, egal wie tief er gefallen ist. Amen. Lass uns beten. Jesus Christus, du bist ein Gott, der uns sieht. Du durchforscht uns, du kennst unser Herz und du wünschst dir nichts mehr, als dass wir ehrlich mit dir unterwegs sind. Als dass wir zu dir rennen, zu dir kommen. Jesus, ich habe den Wunsch, einen Mann nach deinem Herzen. Und ich danke dir, dass es bedeutet, in den Höhen und Tiefen meines Lebens mit dir unterwegs zu sein. Und das zu lernen, was David gelernt hat. Und ich bete, Gott, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Dass du uns erfüllst mit deiner Kraft. Dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Jetzt in diesem Moment. Uns hilfst, dich besser kennenzulernen. Und uns hilfst, Männer und Frauen nach deinem Herzen zu werden. Amen.